In der Ambulanz kam eine 24 Jahre alte Patientin mit Palpitationen und Schwindel, mit einem Blutdruck von 160, Puls regelmäßig, aber Tachykard um die 150, 160 pro Minute. Die klinische Untersuchung ist unauffällig gewesen. Wir haben zu diesem Zeitpunkt einen Echokardiograph zur Verfügung. Die Bedzeit Ultraschall ist OB gewesen. Und ein Akutlabor ist auch unauffällig. Vor allem Elektrolyte sind normal gewesen. In diese ersten Minuten haben wir mit der Patientin gesprochen und sie beschreibt Episoden vom Herzrasen, Paroxysmen mit plötzlicher Beginn und plötzliches Ende. Das ist extrem wichtig seit einigen Jahren. Die Minuten dauern bis 2-3 Stunden. Die Patientin, und das ist auch wichtig für unseren Fall, ist hämodynamisch stabil. Die Beschwerden sind stark. Sie klagt natürlich, dass die Tachykardien zu unterbrechen sind, aber ist hämodynamisch stabil. Und wir schreiben natürlich sofort ein Elektrokardiogramm und wir sehen eine Tachykardie mit einer Herzfrequenz von 160 pro Minute. Die Kammerkomplexe sind schmal, schlank, das heißt kleiner als 120 Millisekunden. Achse von diesem Kammerkomplex ist normal. Die Morphologie vom Kammerkomplex ist normal. In der Strecke sehen wir keine eindeutige Dynamik. Und dann haben wir eine regelmäßige, schmal oder schlank Kammerkomplex-Tachykardie. Nächste Frage ist, ob wir eine P-Welle sehen können. Ich weiß nicht, ob jemand schon eine gesehen hat. Gibt Vorschläge, dass wir haben eine regelmäßige Schmalkammerkomplex-Tachykardie, Focho-Flimmer ist dann nicht mehr. Was kann das sein? Ein Focho-Flattern, Zähne-Zahn-Muster, Flatterwellen sind wir auch nicht. Gut, man soll irgendwie eine P-Welle finden, wenn nötig, wenn möglich ist. Ich weiß nicht, ob einige von euch es schon gesehen haben. Gut, die P-Welle ist da. Es gibt schon eine P-Welle zu sehen, erkennbare P-Welle. Die retrograde Leitung vom Kammer in Focho-Flimmer entspricht. Das hier, wir haben gesagt, es ist nicht ein Focho-Flimmer, es ist kein Focho-Flatter. Weil diese P-Welle kurz nach diesem Kammerkomplex auftreten, handelt es sich um einen Re-Entry-Mechanismus, eine Erregung im Kreis. Eine neutrale Tachykardie ist aber nicht, weil die Abstand zwischen Kammerkomplex und R, zwischen Kammerkomplex und P-Welle ziemlich kurz ist. Eine neutrale Tachykardie erstens, die meisten haben 2 oder 3 zu 1 Überleitung, dann sind man mehr P-Wellen. Und zweitens sehen wir in der Mitte zwischen zwei Kammerkomplexen. Anders gesagt, ein RP, die ganz kurz ist. Die P entspricht die Rückleitung über eine zweite Bahn. Antegrad über das normale System. Das normale System, das ist Tavara-Purkinje-System. Deswegen sind die Kammerkomplexe schlank. Und retrograd muss unbedingt über ein zweites System retrograd übergeleitet. Das kann eine accessorische Bahn sein oder darf auch eine duale Aufknoten. Das ist die Haupt. Differentialdiagnosen sind Aufknoten-Reentry-Tachykardie, das ist ein Aufknoten, der dual ist, ein Weg ist antegrad und ein zweiter Weg ist retrograd, oder die Retrograd-Leitung über eine anatomische zweite Wand, das ist ein Kindbandel. Das ist, wir haben natürlich vagale Manöver versucht. Ich habe die Patienten in der Ambulanz untersucht. Die vagale Manöver haben nicht gebracht. Karotisinus-Massage, Valsalva, das ist Bauchpress. Und nächste Maßnahme ist die Adenosin IV. Wir haben zunächst 6 Milligramm IV gespritzt. Die ersten 3 Komplexe entsprechen die Schmalkammerkomplex-Tachykardie. Und dann sehen wir einen hochgradigen Alpha-Block mit einigen Ersatzschlägen. Bleibt dieser Alpha-Block, aber dann erholt sich die Tachykardie und diese erste Sequenz zeigt die Wiederauftreten von dieser Tachykardie. Was machen wir dann? Noch eine Spritze, in diesem Fall 12 Milligramm Adenosin. Die Patientin war schlank und deswegen haben wir 6 Milligramm versucht, das ordnungsgemäß sollte es sein. Und jetzt bei diesen 12 Milligramm IV, das soll im Volus stattfinden, das ist, muss rasch gespritzt werden und danach 10 cc Nase zum Beispiel, muss wirklich rasch ins System kommen und dann sehen wir die rote Pfeile, die entsprechen einen hochgradigen Alpha-Block. Dann ein paar Ersatzschläge. Diese Salve ist für die Kollegen, die nicht gewohnt sind, ein bisschen unangenehm zu sehen. Die Patienten klagen über Brustschmerzen, heißes Gefühl unter anderem. Und ein paar Sekunden, das ist eine Folge, eine Kontinuation. Nach einigen Sekunden erholt sich die AV-Knoten, das ist die AV-Zeit, die ist noch verlängert, aber wieder kürzer. Und die Sinusknoten erholt sich und bleibt glücklicherweise in stabilen Sinusrhythmus. Das ist, es handelt sich in diesem Fall um eine orthodrome atrioventrikuläre Reentry-Tachykardie, AVRT. Und rechts sehen wir, wie es funktioniert. Irgendwie die antegrade Leitung erfolgt über den Tavara-His-Purkinje-System, deswegen sind die Kammerkomplexe schlank. Und die retrograde Leitung in diesem Fall erfolgt über eine accessorische Wand, der sogenannte Kernbundle. Und deswegen sehen wir die Erregung die Focho-Verregung retrograd in den meisten Abteilungen inferiorer Ableitungen ist eine negative P-Welle zu sehen. Zusammenfassend die Hauptmechanismen für supraventrikulären Tachykardien. Wir werden natürlich aufgrund Zeiteinschränkungen nicht Elektrokardiogramm vor allem sehen, aber da ganz links oben ein Focho-Flatter mit einer Erregung im Kreis entlang des Tricuspidal-Annulus. Wir sehen natürlich diese Zähne-Zahn-Muster im EKG. Dann sehen wir die AV-Knoten-Reentry-Tachykardie, eine von unseren zwei Differentialdiagnosen bei den Patienten. Irgendwie ist die AV-Knoten dual, hat wie zwei Wege. Eine leitet antegrad und verursacht diesen Schmalkammerkomplex und die zweite geht retrograd. Es wäre als eine Doppelknoten, so einfach gesagt. Es erfolgt nicht alles im anatomischen AV-Knotenbereich, aber um es zu verstehen, soll man dieses Konzept im Kopf haben. Dann natürlich eine supraventrikuläre Tachykardie, die unregelmäßig geht, wie Focho-Flimmer, eine multifokale atriale Tachykardie, verschiedene P-Wellen, verschiedene Morphologien mit 2:1 oder 3:1 Überleitung oder unifokal mit einer P-Morphologie. Und was eine accessorische Wand betrifft, kann antegrad über das normale System übergeleitet sein und retrograd über die accessorische Wand. Das ist die sogenannte orthodromik AVRT oder antidromik. Wenn die accessorische Wand antegrad die Impulse vom Hochhof in den Kammer irgendwie überleitet. Ein zweites Beispiel als Differentialdiagnose. Es handelt sich wieder um eine Schmalkammerkomplexe Tachykardie, regelmäßige RR-Abstände, kein Focho-Flimmern, keine Flatterwellen. Wer sieht eine P-Welle? Gut. Auffällig in dieser EKG, wir werden das nicht im Detail besprechen, die erste Strecke ist pathologisch. Das passiert oft bei Schmalkammerkomplexen Tachykardien in unserer Aufnahmestation. Das sehen wir leider in der Ordination nicht, kann man einen pathologischen Troponinwert haben. Und diese erste Streckesenkung entspricht nicht immer oder unbedingt Koronarherzerkrankung. Aber zurück zu unserer Differentialdiagnose. Sind retrograde P-Wellen sichtbar? Jemanden sieht es? Eine vielleicht? Gut. Das ist die Hauptdifferentialdiagnose von meiner Schmalkammerkomplexen Tachykardie mit retrograde Leitung über eine zweite Wand. Unsere Patientin hat eine accessorische Wand. Das ist eine duale Aufbauknoten. Eigentlich ist nicht dual, aber man muss ein klares Konzept haben. Und wir haben die Patientin ist auf die Station gekommen, wo der Dr. Cozzarini tätig war. Und wir haben Adenosin gespritzt. Da oben ist handgeschrieben, Station 66. Die alle KG gehören unser Spital. Und die Patientin konvertiert in den Sinusrhythmus. Und was ich zeigen wollte, ist diese kleine S-Zacke, die kleine keine S-Zacke ist. Bei Aufbauknoten, Reentry, Tachykardie, die den Sinusknoten involvieren, ist die retrograde Erregung von Vorhof Opacit so rasch, dass die P verschmolzen mit dem Kammerkomplex ist. Anders gesagt, oft ist nicht zu sehen. Und wenn zu sehen ist, kommt ganz kurz nach dem Kammerkomplex. Und warum habe ich dieses Beispiel gebracht? Weil wir sehen nach Adenosinspritz, wie ein normaler Sinusschlag ist. Und dieser Sinusschlag, römische 2, hat nicht diese S. Einverstanden? Dass ich, da gibt es eine S, da gibt es keine S. Und diese S ist nicht eine S, sondern die retrograde P. Gut, das ist AV-Knoten, Reentry, Tachykardie vom Common Type. Es gibt eigentlich wenige Varianten, aber am meisten geht Antegrado über einen Slow Pathway, einen Weg, der langsam ist, und Retrogrado über einen raschen Weg, Fast Pathway. Verursachen diese P-Negative in Ableitungen 2, 3 und AVF. Und man kann auch eine kleine R, Pseudo-R, am Ende vom V einsehen. Das ist die Hauptdiagnose und wie oben steht, AV-Knoten, Reentry, Tachykardie. Wenn eine akzessorische Bahn involviert ist, handelt es sich um eine AV-Reentry, Tachykardie. Wir werden nicht im Detail diesen Algorithmus besprechen, aber zusammenfassen, unregelmäßige Kammerkomplexe, wir reden immer über Schmalkammerkomplexe, ne? Kleiner als 120, Vorhofflimmer, das ist einfach. Dann, wenn regelmäßig ist, sollten wir die P-Wellen suchen, Churchella P. Und das ist einfach, wenn wir mehrere P haben, wie bei Vorhofflattern oder lateralen Tachykardien, braucht man keine anderen diagnostischen Maßnahmen. Wenn die, wie in unseren zwei Patienten und Patientinnen, die retrograde P zu sehen war, wenn short, wenn kurz ist, ist eine AV-Knoten Reentry Tachykardie. Die retrograde Leitung geht über diesen AV-Knoten, diese Doppel-AV-Knoten. Und wenn der RP-Intervall größer als 70, 80 Millisekunden ist, handelt sich fast immer um eine retrograde leitende akzessorische Bahn. Das ist vereinfacht gesagt. Die ersten therapeutischen Maßnahmen sind nicht pharmakologisch. Und das sind Vagusmanöver. Es gibt ein paar, die einfach sind: Bauchpresse, Valsalva-Manöver, kaltes Wasser trinken oder Gesicht in kaltes Wasser tauchen. Natürlich bei diesen Patienten, die erste Patientin, die ich betreut habe, habe ich den Bauchpresse versucht, habe nicht gebracht, habe ich deswegen keine KG gezeigt. Die Geschichte mit die Möglichkeit, kaltes Wasser im Gesicht wirkt wirklich, wo kaltes Wasser trinkt, ist auch ein Stimulus für den Vagus, ist nicht einfach in der Ordination oder in unserer Ambulanz. Aber ich muss sagen, nach vielen Jahren Erfahrung, dass Patienten, die noch nicht die definitive Therapie bekommen haben, das heißt die Radiofrequenzablation oder so seltene Episoden haben, die diese Kathetertherapie nicht wollen, können zu Hause mit Valsalva und mit kaltes Wasser im Gesicht und nach Trinken von kaltes Wasser die Tachykardie unterbrechen. Das ist keine Seltenheit. Es bedeutet kein Risiko für den Patienten. Dann kommt die Karotte-Sinus-Massage. Ich weiß nicht, wem von euch es noch verwendet. Anscheinend niemand. Das habe ich bei den Patienten versucht. Es ist ziemlich kontroversiell. Vor vielen Jahren haben wir das routinemäßig gemacht. Dann wurden in der Literatur gelegentlich Komplikationen beschrieben, vor allem Stroke, Schlaganfall, Tia wegen Plaques. Deswegen viele Gesellschaften empfehlen diese Carotid-Sinus-Massage nie so wie früher. Es ist nicht ungefährlich. Wenn wirkt, natürlich unterbricht die Tachykardie ohne Adenosin-Notwendigkeit, ohne Gabe von Adenosin. Meiner Erfahrung nach, ich probiere es bei jungen Patienten, wie diese Patientin, die 20, 25 Jahre alt ist, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Patientin eine Atherosklerose, eine generalisierte Atherosklerose, das ist eine CVK, hat, ist extrem niedrig. Bei älteren Patienten sollten wir es nur nach Carotidenauskultation. Stromgeräusche sind natürlich eine Kontraindikation und Kontraindikation auch für Carotid-Sinus-Massage ist ein stark gehabter Stroke, Schlaganfall in den vergangenen Monaten. Und wenn ja, wenn wir das bei jungen Patienten machen, soll man natürlich die Blutdruck und vor allem EKG ständig monitorisieren. Ich wiederhole es, es gibt viele Kardiologen, die es nicht mehr durchführen, die es nicht mehr empfehlen. Ich glaube, bei jungen Patienten, meine Erfahrung ist, es bringt viel, aber nur in diese Situation. Ich verwende es nicht, um die Tachykardie zu demaskieren. Viele Kollegen versuchen die Carotid-Sinus-Massage, um diese P-Morphologie einfach besser zu sehen, zum Beispiel ein Focal-Flutter zu demaskieren, vor allem wenn der Focal-Flutter 2:1 ist. Bei älteren Patienten würde ich es wieder abraten. Das ist nur ein Beispiel. Carotid-Sinus-Massage, Malkammer komplex Tachykardie, PVL sind sichtbar, Unterbrechung, normal Sinusrhythmus. Das ist bei einigen Patienten bringt schon etwas. Diese Beispiele, wir werden das Elektrokardiogramm nicht in Details besprechen. Es ist eine 64 geborene Patientin, eine Frau, die in unsere Notfallaufnahme im Donauspital gekommen ist, hat 235 Schläge pro Minute, schwindelig, noch hämodynamisch stabil, aber klagte über ganz unangenehme Beschwerden. Wir sollten rasch etwas unternehmen. Wir haben nie den Carotid-Sinus-Massage oder Valsalva-Manöver probiert und wir haben Adenosin gespritzt. Dieses Slide zeige ich nur, um eine mögliche Erscheinung von dieser Adenosingabe zu zeigen. Das sind Kammertachykardien, nicht anhaltende, polymorphe Kammerkomplexe. Das ist natürlich ein bisschen unangenehm zu sehen, wie diese Alpha-Block hohe Grades. Und deswegen sollten wir diese Adenosin immer unter Monitoring machen. Kommt in Frage, ob wir in der Ordination es probieren wollen. Einige Kollegen haben in der Ordination ein paar Ampullen Adenosin, habe ich erfahren. Und sonst im Rettungswagen, denn wir werden ein paar Sachen über die Adenosingabe besprechen. Das ist elektrophysiologische Effekte in Sinusbradykardie und Verlängerung der AV-Zeit bis AV-Block. Das war der Grund für die Konversion bei unseren Patienten. Die AV-Knoten ist ein notwendiger Teil von diesem Reentry-Kreis und wir unterbrechen die Tachykardie durch diese AV-Blockierung. Darf nur bei stabile supraventrikulärer Tachykardie verwendet werden. Anfangdosierung 6 Milligramm und dann 2x12 darf man noch probieren. Und die Patienten klagen wirklich über Beschwerden, die nur Sekunden dauern, Brustschmerzen, so Hitzegefühl, es wird warm, Kopfschmerzen und Übelkeit. Es ist bei Asthmatikern kontraindiziert. Man kann es antagonisieren mit Theophyllin. So, kurze Zusammenfassung für die Ordination, vor allem 60-70% der Palpitationen sind etiologisch zuordnen, dass der Rest ist unklar. 50% haben signifikante Arrhythmien und nur 20% der Patienten haben eine psychische Erklärung. Diese Slide ist ziemlich wichtig, weil viele Patienten in der Rhythmusambulanz kommen mit einer EKG, mit einer klaren Schmalkammer-komplexen Tachykardie und sagen zu uns, mein Arzt hat gemeint, dass ich psychisch krank werde. Vor dieser Diagnose soll man alle Methoden versuchen und die Tachykardie zu dokumentieren. Anamnese, das ist auch für die Ordination sehr wichtig. Paroxysmale supraventrikuläre Tachykardie bedeutet Anfälle, plötzlicher Beginn, plötzliches Ende. Ein paar Minuten oder Stunden zu dauern, vor allem bei normalen Menschen. Klinische Untersuchung ist wichtig, 12 Ableitungen EKG in Ruhe ist auch wichtig, weil wir eine Delta-Welle sehen können und das Labor auch. Bei der Anamnese, wenn der Patient sagt, dass die Herzrasen allmählich auftreten und dann progressiv langsam terminieren, handelt es sich um eine Sinustachykardie, man braucht die Schilddrüse, Hämoglobin und so weiter, braucht keine rheumologische weitere Abklärung. Stolpern, das ist Aufsätze, wenn der Patient sagt, ab und zu habe ich einen extra Schlag, ist schon klinisch eine extra Systolie und bei vielen Patienten benötigt keine andere Abklärung. Extrem wichtig ist das Anfalls-EKG. Das hilft uns sehr. Ohne Anfalls-EKG kann man bei vielen Patienten nicht die weitere Therapie einleiten. Echokardiographie, Holter- und Belastungstest. Das kann man in der Ordination oder in unserer Ambulanz rasch machen. Bei Patienten, die nicht täglich oder jede 2 oder 3 Tage Episoden haben, kann man einen Event recorden, eine Woche lang langes TKG versuchen. Und spezielle Untersuchungen sind Schlafapnoe-Screening, weil Schlafapnoe-Syndrom mit Herzrhythmusstörungen assoziiert ist. Corangio bei Verdacht auf KHK, Magnetresonanz, Computertomographie auch bei KHK-Verdacht. Und vor allem implantierbare Loop-Recorder und elektrophysiologische Untersuchung. Implantierbare Loop-Recorder soll man überlegen bei Patienten mit Episoden jede 2 Monaten oder die nicht mindestens wöchentlich auftreten. Das ist das alte Modell, das wird subkutan implantiert unter dem Brustbein. Es ist keine große Operation, die Patienten tragen es. Und es wird vom Patienten selbst einmal getriggert nach einer Episode und die Loop-Funktion wird das irgendwie registrieren. Und daneben parallel ist dieses kleine Modell, das ganz neu ist, wo wir gespritzt, benötigt fast keine Intervention. Die medikamentöse Therapie bei diesen Herzrhythmusstörungen hat mehrere Nachteile. Ist eine Langzeitbehandlung, lebenslang, schlechte Compliance, Nebenwirkungen, die meisten Antiarrhythmika verursachen Proarrhythmien oder Nebenwirkungen. Es gibt Interaktionen bei Frauen, die in der Schwangerschaft sind, sind auch nicht zu verwenden. Zusammenfassen, Beta-Blockers und Calcium-Antagonisten bei Schmalkammer-Komplex-Tachykardien sind Therapie der erste Wahl. Natürlich, wenn der Patient eine hochgradig eingeschränkte Pumpfunktion hat, mit 20%, werden wir nicht Beta-Blockers oder Calcium-Antagonisten verwenden. Aber die meisten, fast alle Patienten mit Schmalkammer-Komplex-Tachykardie haben ein gesundes Herz. Klasse 1C, Natrium-Kanal-Blockers wie Flecainid und Propafenon. Aber bei diesen 2 Medikamenten soll man unbedingt sicher sein, dass das Herz normal ist. Das bedeutet ein normales Ultraschall. Und ich wollte doch betonen, Amiodaron nur ausnahmsweise, weil Amiodaron sollten wir nicht jeden Tag verwenden. Es ist eigentlich ein Medikament, das viele Nebenwirkungen hat, ein schlechtes Profil. Wir verwenden es doch bei komplizierten Kammer-Rhythmusstörungen, aber nicht bei diesen Patienten. Das ist einfach. Sinusrhythmus, aber PQ-Intervall ist kurz. Eine Kammerkomplex, die breit ist, eindeutige sichtbare Delta-Welle. Wenn wir im Ruhe-EKG eine Delta-Welle sehen und wir vermuten, dass der Patient Schmalkammer-Komplex-Tachykardie-Episoden hat, dass irgendwie diese Leistungswand funktioniert, sollten wir vor allem diese Medikamente nicht verwenden. Verapamil, Digital, Beta-Blockers und Adenosin. Warum? Bei bestimmten Patienten funktioniert diese accessorische Wand so gut, dass alle Schläge, zum Beispiel bei Focoflimmer, über den accessorischen Band übergeleitet sind, das ist die FBI, Phase Broad Irregular. Und wenn wir den Aufabnoten blockieren, kann das in Kammerflimmer enden. Wir sind fast am Ende. Elektrophysiologische Untersuchung ist irgendwie Enduntersuchung. Wir punktieren die Leiste rechts und links, wir schieben Sonde bis zum Herzen vor mit Elektroden, wir registrieren die Aktivierung und wir werden die Tachykardie auslösen. Es ist nicht ein Thema für diesen Abend. Die Radiofrequenztherapie ist die definitive Therapie für diese Patienten mit Schmalkammer komplexer Tachykardie, natürlich invasiv. Der Patient muss im Spital 2, 3, 4 Tage bleiben, implizit eine Strahlungbelastung, aber die Komplikationen sind selten, die Erfolgsrate hoch mit geringem Rezidivrisiko und vor allem 20 Jahre alt Menschen werden nicht lebenslang Medikamente brauchen. Das ist in 2 Sekunden ein Beispiel, WPB-Syndrom, Delta-Welle zu sehen, Ablation, das ist retrograd über die Aorta. Diese Katheter mit mehr Polen sind diagnostische Katheter. Das ist nur zur Info. Ein Katheter wird retrograd über die Aorta in der linken Kammer platziert. Im Mitralanulus, diese Katheter dient als Mapping-Katheter. Es gibt verschiedene Protokolle, verschiedene Maßnahmen. Wir suchen die Reproduktion, die Reproduzierbarkeit von dieser Tachykardie und im Fall von unseren Patienten ein accessorisches Bahnmapping. Und wir sehen bestimmte Potenziale, die diese accessorische Bahn entsprechen. Das ist der Mapping-Katheter mit dem Distal-Elektrode. Und das ist die Ablation. Das ist, wir fangen die Radiofrequenztherapieabgabe da an und ungefähr 10 Schläge nach Energiebeginn ändert sich die Morphologie vom Kammerkomplex. Die Delta-Welle ist weg, die Kammerkomplexe werden schlank, Patient ist geheilt. Vielen Dank.
Gut, jetzt machen wir das Voting. Es kommen 3 Fragen auf uns zu.
Danke, die sind ganz einfache Fragen. Wir haben alles besprochen. Sind Beta-Blocker und Calcium-Antagonisten First-Line-Therapie? Bei Patienten irgendwie mit normales Herz natürlich. No? Klasse 1c, Flecainid und Propafenon dürfen ohne Einwand bei Patienten mit struktureller Herzerkrankung eingesetzt werden. Und Sedacron ist First-Line-Therapie. Eine von diesen 3 ist korrekt.
Ich glaube, wir lösen dann auf.
Gut, das ist sehr, sehr klar. Und die Klasse 1 Antiarrhythmika verwenden wir oft bei Patienten mit, das sind Natriumblockers, bei Patienten mit Kindwandel, mit BPW, und sehr oft bei Focoflimmer-Patienten. Paroximale Focoflimmer, das Herz muss unbedingt normal sein. Deswegen die einzige richtige ist 1. Zweite ist auch leicht. Carotisinomassage darf ohne klinische Untersuchung, vor allem Karotidenauskultation durchgeführt werden, Bauchpresse und kaltes Wasser ins Gesicht können vom Patienten selbst bis zur definitiven Therapie versucht werden. Und dritte, bei Karotisinusmassage ist keine EKG-Monitorisierung notwendig. Ist ganz einfach auch. Das Ziel ist, dass man ein Message hat, das sollten keine schwierigen Sachen sein. Sehr gut, wunderbar. Wie gesagt, die Carotisinomassage wird nicht immer bei allen Patienten verwendet. Man muss unbedingt die Karotiden auskultieren und man braucht unbedingt ein EKG und wenn möglich ist eine Blutdruckmonitorisierung. Bezüglich PSVT, paroximale supraventrikuläre Tachykardie, die Ablationstherapie ist kurativ und mit niedrigen Komplikationsraten verbunden. Eine elektrophysiologische Untersuchung, das ist die Abklärung, die heute eigentlich heutzutage am selben Tag durchgeführt wird, darf ambulant stattfinden und eine Dauertherapie mit Antiarrhythmika ist sehr selten mit Nebenwirkungen verbunden. Eine von den C3 ist korrekt. Wunderbar.